Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 hier im Keeper-Analyse-Podcast, dem Podcast, der sich mit Torhüterleistungen in der Bundesliga beschäftigt. Und auch diesmal wollen wir wieder auf die Schlussmänner der Bundesliga blicken am 30. Spieltag. Nee, halt am 29. sogar. Wir haben ja jetzt erst bei den 30. Komme ich schon ganz durcheinander. Es ist kurz vor 12 am Montag, also eigentlich noch Montagmorgen, wenn man so will. Und ja, mir zugeschaltet ist wieder Adam, der deutlich frischer wirkt, als ich wahrscheinlich im Kopf gerade bin.
Ja, weiß nicht, ob ich mich so frisch fühle tatsächlich. Schwere Nacht gab es, schwere Nacht. Aber nee, ansonsten alles gut. Mit zwei kleinen Kindern ist es nicht immer möglich, da auch durchzuschlafen. Aber ja, ich fühle mich besser als beim letzten Mal. Ich habe ein bisschen mehr Zeit auch als beim letzten Mal.
Ah, das ist gut. Dann können wir wahrscheinlich heute mal die 2 Stunden vollkriegen. Und ganz ausgiebig über die wichtigen Themen sprechen. Ist Jan Sommer denn groß genug oder sind irgendwelche anderen Torhüter von St. Pauli oder so groß genug? Oder zu klein, wie auch immer, da werden wir jetzt natürlich in aller Ausführlichkeit drüber sprechen, lieber Adam. Und lass uns da gleich mal reinstarten in das Spiel zwischen Hertha BSC und Werder Bremen und da auf das 0:1 schauen, das Marvin Ducksch erzielt hat. Das war das erste von seinen 3 Toren, die er gegen Hertha erzielt hat. Es war ein wunderschöner Steckpass, wie ich fand, von Schmid, was da, glaube ich, den Ball dort, oder Stay, was er den Ball da durchsteckt. Und Marvin Ducksch nimmt den Ball dann direkt aus 10 Metern halblinke Position von ihm aus gesehen und legt ihn eigentlich nur von in ihm aus gesehen rechte Ecke mit der linken Innenseite rein. Wie bewertest du an der Situation Oliver Christensen? Weil für mich rennt er so, oder ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Natürlich muss er vielleicht raus. Auf der anderen Seite ist es halt extrem schwer, weil wie er dann da steht und wo er dann vor allem auch steht, sieht man auch in dieser einen Wiederholung dort, dieser seitlichen Aufnahme, dass er eigentlich genauso in dieser Red Zone drin ist, da glaube ich 5 bis 6, 7 Meter vielleicht so von Ducksch entfernt, wo er weder wirklich sauber abkippen kann, noch gut reagieren kann, hat jetzt auch keinen, also hat einfach nicht die richtige Distanz, glaube ich, zu Ducksch, um dann einen Block zu stellen, ne? Oder so eine 1-gegen-1-Situation zu forcieren.
Ja, ich glaube, es ist alles in allem eine super schwere Situation. Also es ist wirklich nicht leicht, ne? Da halt einfach so zum Hintergrund, wenn man sich vielleicht mal ein Standbild anschaut, bevor der Pass gespielt wird, hat er einen freien Fuß auch. Ja? Das heißt, er könnte theoretisch auch schießen.
Der Stürmer meinst du jetzt, oder wie?
Genau, der Stürmer, sorry. Genau, ich habe das Standbild so vor mir. Genau. Also der Stürmer könnte theoretisch schießen. Oder er kann den Pass spielen. Sprich, für Christensen ist es nicht möglich, so eine ganz klare Position einzunehmen. Also entweder bleibe ich tief oder ich schiebe mich schon ein bisschen höher, um auf diesen Steckpass zu spekulieren oder zu antizipieren, ist vielleicht das bessere Wort jetzt hier. Und dann entscheidet er sich halt für diesen Steckpass. Und dadurch, dass die Distanz natürlich sehr kurz ist, die dann gespielt wird am Ende, hat er auch wenig Zeit, nach vorne zu agieren. Und dann kommt er genau dahin, was wir eigentlich ja nicht wollen, ist dieses Thema Red Zone. Wo wir dann auch wieder standbilden halt beim Torabschluss, dass er sogar 4-5 Meter weg ist. Ich persönlich habe es in der Regel lieber, weil er begleitet wird in der Torabschlusssituation, dass er dann maximal tief bleibt und nicht diesen Impuls, der vielleicht natürlich ist, nach vorne zu agieren, ja, dass er dem nicht nachgibt, sondern eigentlich dann stehen bleibt und tief bleibt. Mag ich es lieber. Ich würde ihm da aber keinen Vorwurf machen, dass er in der Situation doch versucht, maximalen Druck auszuüben und draufzuschieben, ne? Also ganz schwierige Situation, ist nicht gut gelungen. Ich glaube, wenn er ihn hält, sagen wir alle, boah, überragend.
Ja. Und dass er rauskommt, ist gut, Winkel genau, verkürzt so. Ne?
Ja, genau. Und wenn er tief bleibt und das Ding der Kassier sagt, ja, warum schiebt er nicht raus? Ja, ich glaube, in der Situation konnte er als Torhüter nur verlieren. Und es ist so eine 50-50-Aktion. In dem Moment hat er sich dafür entschieden, hat nicht geklappt, hätte aber genauso gut die Münze auf die andere Seite fallen können.
Ja, was halt auffällig ist, dass jetzt Olli Christensen auch schon in der letzten Woche, wir hatten es auch schon mit Paul Reichelt der Vorwoche besprochen, auch gegen Schalke hatte er auch so eine Situation dabei, wo du auch dachtest, das muss ja eigentlich gar nicht hinschieben. Ich glaube, das war das 0:3 war es, meine ich, gegen Schalke, wo dann Bülter dann aus kurzer Distanz abgeschlossen hat, als Karaman da quergelegt hat. Also auch wieder so eine ähnliche Situation, wo du vielleicht denkst, okay, die Entscheidungen, die du jetzt hier im 1 gegen 1 getroffen hast, waren jetzt nicht ganz so auf dem Level, wie man es vielleicht sich wünschen könnte von einem Bundesliga-Tor, jetzt überspitzt gesagt, aber gebe dir erstmal recht, sauschwierige Situation, kann er aber auch, glaube ich, besser lösen, weil jetzt hier in so einer Situation direkt irgendwie ins 1 gegen 1 zu kommen, mit entsprechend kurzer Distanz wäre sehr, sehr schwierig geworden. Also man sieht es ja, er rennt ja eigentlich immer noch durch, wenn ein Zeitpunkt als Duckstadt abschließt, was er auch gut macht. Direkt aus vollem Lauf musst du auch erstmal hinbekommen. Aber ja, ich glaube, begünstigt, ne, durch dieses Herausstürmen hat Duckstadt gesehen, okay, ich muss jetzt eigentlich nur gucken, dass der Ball halbwegs platziert irgendwie in die Ecke kommt.
Am besten noch. Genau. Ja, das war's.
Genau.
Also ich glaube, das ist eine, was man jetzt grundsätzlich bei Christensen dann beurteilen müsste. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt ein Torwarttrainer bin, dann sage ich, wenn ich die eine Aktion jetzt hier anschaue, ja, dann sage ich, okay, es ist super schwierig. Wenn ich mir das aber jetzt, wie du jetzt als Experte, der jede Woche Bundesliga-Szenen zusammenfasst und anschaut, ja, du siehst jetzt 20, 30 Mal in der Saison und ihr fällt dieses Muster auf, ja, dann ist es eine Sache, in der man arbeiten sollte, dann vielleicht, wenn er da immer die falsche Entscheidung trifft. Dann glaube ich, lieber sich für das eine oder das andere in der Perfektion entscheiden. Ja. Aber da, wie gesagt, das kannst du besser beurteilen, wenn du sagst, hey, das ist mir schon sehr häufig aufgefallen und habe die 10, 15 Mal gesehen und gefühlt 12 Mal lacke falsch. Ja. Dann ist das ein Thema, ein Muster, an dem man halt arbeiten sollte, vom praktischen Verhalten her. Ja. Aber die Situation an sich, glaube ich, wenn wir ihn jetzt austauschen würden gegen jeden anderen Torhüter oder sonst, dann muss man halt einfach vielleicht neutral bleiben und sagt, boah, super schwer. Genau,
ja.
Aber alles andere, dann muss man halt im Detail gucken, was man optimieren kann.
Ja, ich finde es halt nur so krass, weil Olli Christensen fände ich in der Hinrunde oder vor der WM in der Phase eigentlich deutlich, deutlich besser war und auf jeden Fall zu den besseren Keepern in der Bundesliga zählt und jetzt eben gerade auf taktischer Ebene so ein extremer Abfall einfach zu sehen ist. Hier kommt der andere auf das andere Gegentor. Immer du eben angesprochen hast, wärst du sein Torwarttrainer. Also sein Torwarttrainer bin ich vielleicht auch ein bisschen befangen, dass es halt Andi Menger ist, der jetzt in Köln oder beim FC halt auch nicht so die allerbeste Arbeit gemacht hat, zumindest nach dem, was man halt so hört. Und du hast eben angesprochen, stell dir irgendeinen anderen Torhüter, da denke ich irgendwie sofort an Timo Horn, der dann in vielen Situationen auch ähnlich agiert, schon in der Vergangenheit als Andi Menger dort noch Torwarttrainer war, eigentlich fast immer so die falsche Entscheidung getroffen hat im Herauslaufen, weil man immer dachte, ja, so eine 50-50-Situation, da kann er es eigentlich besser lösen, aber wenn das halt, wie du sagtest, von 15 Mal, 12 Mal vorkommt, muss man das auch hinterfragen. Und ich glaube halt, das wirst du sicherlich auch bestätigen können, taktische Elemente kann man, glaube ich, am besten so trainieren als Torwarttrainer im Vergleich zu irgendwelchen technischen Fehlerbildern.
Ich glaube, vor allem mit der Qualität, die Torhüter in der Bundesliga an sich haben, ne, vom Spielverständnis her, sonst wären die auch nicht dahin gekommen. Ich glaube, wenn man denen
definitiv
ein paar Szenen auch mit an die Hand gibt, wir haben, glaube ich, letztes Mal auch darüber gesprochen, was Sven Höher für eine Analyse gemacht hat, mit Heuer Fernandes und so weiter, dann, dass er halt auch sein Spiel angepasst hat, was das Ganze angeht. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist dann ein Zweitliga-Torhüter, ne? Das wird auch ein Christensen hinbekommen. Die Frage ist, kommuniziert man das, kommuniziert man nicht? Da können wir beide, glaube ich, nicht in die Arbeit von Andi Menger jetzt reinschauen oder wo der Schwerpunkt auf der taktischen Ausbildung von Andreas Menger dann halt auch hinspielt. Aber ja, wenn es ein Muster ist, dann sollte man das eine oder das andere irgendwie mal angehen und gucken, dass man eine Verbesserung erzielt, weil ansonsten tut man dem Christen ja auch keinen Gefallen. Ja? Ich finde auch, wenn es ein Bundesliga-Torhüter ist, man darf nicht immer von den Jungs dann auch erwarten, dass die ihre Probleme dann auf dem Platz auch selber lösen oder sonst irgendwie im Training, dass sie sagen, okay, ich muss mich jetzt so oder so verhalten. Dann brauchen immer einen Sparingspartner, der denen sagt, okay, guck mal, lass es so probieren, wie führen wir da hin, wie gehen wir damit um, was ist, wenn es doch nicht klappt, ne? Aber da haben wir zu wenig Einblick in die Arbeit von Andreas Menger dann.
Ich wollte es gerade sagen, genau. Das ist immer schwer und deswegen tue ich mich auch manchmal so, oder ich will dann auch nicht immer sofort in dieses, über dieses Stöckchen springen, ne, was man da irgendwie hat. So, ja, man hört irgendwie ein Torhüter von Andi Menger, macht irgendwie taktisch Fehler, dann ist es natürlich ein leichtes, immer sofort zu sagen, aber jedem Gegentor, hey, da liegt es auf jeden Fall immer am Torwarttrainer.
Für jeden Ball, den er hält, sagt man auch nicht, Andi Menger hat ihm das
genau.
gesagt. Ne?
Das, also, genau, wie gesagt, gut, dass er sich aus den Klauen des Andi Menger befreit hat, so nach dem Motto. Ne? Ja, deswegen, also von, ja, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen auffällig, ne, dass dann sowohl Timo Horn noch zu FC-Zeiten taktische Fehler macht und jetzt ähnliche taktische Fehler sich auch immer bei Christensen da wiederholen, ist halt immer noch auffällig, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten.
Aber du bist schon der Meinung, dass der Christensen schon da so ein klares Muster einfach drin hat.
Ja, ich finde schon, halt also genau, ich finde, wenn man jetzt nochmal vergleicht, weil der Vergleich recht nahe liegt, mit Frederik Rönnow, der jetzt auch natürlich in Köpenick spielt und auch ebenfalls ein Däne ist, ne, dass er deutlich zurückhaltender so um 1 gegen 1 ist. Kann jetzt auch wieder sein, dass du da irgendwie anders taktisch geprägt bist, aber Christensen ist natürlich auch ein Keeper, der extrem von seiner Athletik auch lebt und von seiner Vorstoßigkeit auch in vielen Szenen. Erinnere ich mich an so ein Spiel gegen Gladbach in der Hinrunde, also auch dort mehrfach irgendwie Bälle kurz vor knapp noch klärte, dort mit einer Faust so solche Flanken dort noch geklärt hat. Und dass er dann in vielen Momenten halt einfach denkt, hey, in der Vergangenheit habe ich es doch schon gut gelöst, jetzt kann ich nochmal drauf schieben, so, ich habe ja irgendwie die Athletik oder die Schnelligkeit, um noch hinzukommen. In dem Fall hat er jetzt vielleicht dann definitiv die falsche Entscheidung getroffen mit dem Vorschieben, wie ich finde.
Ja, absolut. Okay. Ja, cool, spannend.
Aber es ist wirklich gesagt, ich gucke nicht alle Hertha-Spiele. Gott sei Dank, kann man fast schon sagen, aber.
In dieser Saison wahrscheinlich schon, ja.
Ja, deswegen.
Alle Berliner, sorry.
Ich wollte gerade sagen, liebe Grüße an die ganze Hertha-Community an der Stelle. Ja. Und jetzt wird es, glaube ich, noch ein bisschen bitterer, denn wir müssen auch auf das 0-4 schauen, was ja schon sehr slapstickhaft war. Erstens mal muss man sagen, dass unser Jiří Pavlenka das Ding eingeleitet hat mit einem schönen.
hat er wirklich gemacht,
ja. Ja, sehr gut gemacht. Einen schönen langen Abschlag geschlagen, den dann Bremer dort verlängert hat. Und dann kommt der Ball zu Rogel, der sich irgendwie nicht wirklich eins zu sein scheint mit Olli Christensen. Ne? Also natürlich jetzt von hier aus ist es halt immer schwer zu sagen, ob da ein Kommando kam. Ich finde, da muss halt ein Kommando kommen. Und da spiel mich an oder was auch immer.
Ja, also so Kommando ist halt immer, sag ich mal, schwierig auf dem Niveau, glaube ich, ob du das auf 5 Meter dann auch hörst, ist die andere Frage, ne? Aber da ist für mich ganz klar, das ist ein Fehler von Christensen. Punkt. Also, was macht er da? Also jetzt mal wirklich, warum läuft er da noch entgegen, wenn der Ball einen Meter noch vom Abwehrspieler
von Rogel,
ne? Dass sich mal die ganzen Namen auswählen kennt. Das ist
ja, Augustin Rogel ist halt in Südamerikaner und dadurch, dass Johannes halt sehr Südamericano geprägt ist, bin ich hier dazu verpflichtet, sozusagen hier die Fahne
der Südamerikaner zu halten. Ich kann mir keine Namen merken. Also,
mein Name angenehm. Ja.
Stimmt, Felder, ne? Nein, Spaß. Ja, okay. Genau, Rogel, ne? Was soll der denn machen? Der ist so eng noch an der Ballführung am Ende. Warum läuft der da entgegen? Setz dich doch einfach ab. Ja, und dann kriegst du den Ball zurückgespielt. Und dann könnte in Notfall kein Rogel nach außen spielen. Spielst du 2 gegen 1 aus. Also, das ist ganz für mich locker. Ganz, ganz easy. Das ist hundertprozentig, kriegst du ins Ding. So, und da brauchen wir nicht sagen, versuch mal, da irgendwie deinem eine Mitschuld zu geben. 100% Torwartfehler. So,
genau. Zumal, wenn du jetzt auch nur mal die Szene weiterlaufen lässt, also nur mal angenommen, Rogel spielt den Ball wirklich ganz vielleicht, wenn du jetzt Olli Christensen dann noch ein bisschen Schutz nehmen willst, kannst du sagen, hey, der Ball war jetzt aufs falsche Bein gespielt oder so, wobei es auch schwierig zu sehen ist, wenn jemand dir am Vollsprint irgendwie gefühlt entgegenkommt. Das heißt, wenn er den Ball jetzt sauber anspielt auf den Keeper, wie geht's dann weiter? Also ich meine, dann hat Duxch war da irgendwie mitgelaufen, das waren jetzt vielleicht nochmal 7-8 Meter, die Duxch entfernt war, dann hast du auch sofort Druck auf den Kessel als Keeper, deswegen, wie du sagtest, dann setzt dich nach hinten ab, kannst dann eigentlich super auf den Rechtsverteidiger von Hertha dort noch direkt sogar verlagern oder halt ein 2 gegen 1 gegen Duxch da vorne ausspielen. Also, ja, mich lässt er auch ein bisschen ratlos zurück, was er da jetzt genau bewirken wollte.
Ich glaube, er wollte den Ball einfach schlagen. Der dachte vielleicht mit dem ersten Kontakt, Rogel, ne, mit dem ersten Kontakt, dann spielt er ihn ja nochmal an, statt den einfach nur blockt, der Rogel, und dann halt er rausläuft, um das Ding lang zu schlagen. Ne? Und dann entscheidet sich Rogel, den doch zu spielen. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Aber das passiert nicht, wenn du eine klare Entscheidung für dich von der Positionierung her angehst. Ne? Mhm. Das ist für mich hundertprozentig Torwartfehler.
Punkt. Ja, so, genau.
Und da brauchen wir gerade diskutieren jetzt die Frage. Ne? Wenn du sagst, Christian war in der Hinrunde diese stabile Säule von Hertha und jetzt fällt er da weg.
Also sofern man das sagen kann bei einer Mannschaft, die halt sowieso schon sehr instabil war, aber vieles noch zumindest schön geredet wurde von Hertha-Fans so, mit Sandro Schwarz halt ein bisschen besseren Fußball gespielt, aber halt auf die Tore nicht gemacht und unglückliche Gegentore bekommen oder so, aber Christensen hat halt hin und wieder mal, der hat auch schon Fehler in der Hinrunde gemacht, aber halt trotzdem immer noch, die guten Aktionen waren trotzdem immer noch mit dabei, fand ich, bei ihm.
Ja, also dann kommt vielleicht das Thema Abstiegsangst, Druck, Stress, was passiert da und so weiter, ne? Wie geht es vielleicht mit der eigenen Zukunft dann auch? Wer weiß, ob er einen Vertrag hat oder nicht Vertrag hat für die zweite Liga. Das weiß ich
nicht. Ist auch seine erste Saison also in der Bundesliga halt, ne? Muss man auch dazu sagen. Und
dann macht das vielleicht auch mit einem was. Ne? Das ist deswegen, vielleicht ein ganz anderer Torhüter bei einer Mannschaft, die zwischen 5 und 8 spielt. Oder?
Ja, klar, wirklich. Sein. Also da hast du, finde ich, auch ganz gut die Überleitung schon gebracht zu einem Keeper, bei dem ich ja immer sage, dass das ein Keeper ist, der eigentlich zu einer Mannschaft eher passen würde noch, die zwischen 5 und 8 oder zwischen 8 und 12 steht oder so, nämlich Alexander Schwolo, der jetzt aufgrund der Verletzung von Ralf Fährmann gegen seinen Ex-Club wieder reinkam oder von Anfang an diesmal wieder gespielt hat, wird jetzt wohl auch bis zu Saisonende im Kasten stehen, je nachdem, wie früh Ralf Fährmann da zurückkommt. Das 0-3 hat mich ähnlich ratlos zurückgelassen, muss ich dir gestehen, weil ich auch nicht wusste, was Schwolo da jetzt ganz genau vorhat in der Szene. Also das 0-3, wir haben da Ritz Doğan, der über die rechte Seite dort kommt und damit Gregoritsch einen Doppelpass spielt, der so ein bisschen verunglückt dann irgendwann zu Höhler kommt und Höhler schießt aus 12 Metern einigermaßen zentral ab. Und ich verstehe nicht so ganz, warum Schwolo, also wärst du jetzt als Schwolo nochmal nach vorne geschoben, diese zwei, drei oder ein, zwei Schritte, die er nach vorne gemacht hat, um den Ball zu überreden, oder wärst du eher tief geblieben, so nahe an der Torlinie?
Also Adam Kaspczyk früher zur aktiven Zeit wäre ich vorgeschoben, ja.
Ja, sehr gut.
So, deswegen, da ist erstmal kein Thema, ja.
Okay.
Aber als Schwolo schwierig. Also für mich ist es eigentlich so ein klares Ding von Impulskontrolle, ne? Also das heißt, der Impuls nicht kontrolliert, vielleicht einfach ja antizipiert, dass er sieht, der Ball geht nur Richtung Tor und ist dieser freie Raum da, dass ich da vorschieben muss, auf einmal sieht er doch, dass der Höfler war.
Höfler, er hat recht.
Ja, genau, dass er dann doch dahin kommt, dann kommt er doch nochmal rechtzeitig in Stand. Klar, sage ich, der wird begleitet, auch da bleibt tief, ne? Er spekuliert, glaube ich, auf die ballnahe Seite, weil einfach der Schalke-Spieler da mitläuft, der das lange Eck dazu machen soll, auf die ballferne Seite. Ich glaube, deswegen spekuliert er da, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum macht er das?
Genau, hat er ja eine gute Position.
Warum bleibt er nicht neutral? Ne? Also für mich muss er nicht vorschieben, jetzt macht er das gut, er macht nicht viel kaputt jetzt damit in der Aktion. Er ist immer noch 6, 7, 8 Meter weg, kann immer noch da agieren. Für mich muss er es nicht machen, hat sich entschieden, Thema Impulskontrolle, kann man vielleicht auch mal nochmal dran arbeiten bei solchen Steckpässen. Aber grundsätzlich sage ich, die spekulieren, das darf nicht sein. Also das ist für mich Quatsch. Ne? Tut mir leid, also ich mag das gar nicht. Ich finde, das sind so gute Jungs da, die wären da niemals hingekommen, wenn die so gut wären. Ne? Und dann, das haben die nicht nötig. Das haben die einfach nicht nötig. Und da passiert so ein Ding, da siehst du richtig schlecht aus. Du hast schon gesagt, das ist vielleicht ein Torhüter, der in einer stabilen Mannschaft super funktioniert. Aber ich glaube leider, so wie ich auch mein letztes Mal gesagt habe, wo ich da war, ich hoffe wirklich für Schalke 04, dass sie drin bleiben. Als ich die Nachricht mit Ralf Fährmann gelesen habe, ich glaube, das war's. War's. Also, weil ich Schwolo einfach nicht zutraue, diese Stabilität da reinzubekommen, bei diesen einen Ball da vielleicht nochmal zu halten, in der Phase der Saison, wo er da nochmal reinkommt, wie es auch, dass er da rausgenommen wurde und jetzt wieder dann, ich glaube, es wird nicht mehr reichen, vor allem mit dem Restprogramm, das Schalke 04 hat, glaube ich, wird's verdammt schwer.
Ja, das denke ich auch. Also jetzt glaube ich nächste Woche gegen Bayern, wenn ich mich recht entsinne.
Beides ist ja momentan geschenkte Punkte, oder?
Ja, wollte gerade sagen, ja, das stimmt. Also ein Punkt ist Minimum drin, doppelte Chance auf Schalke soll man auf jeden Fall wetten an der Stelle. Aber gebe ich dir recht bei Schwolo, also ich glaube auch Ralf Fährmann hat auch in der Phase, in der es irgendwie gut lief, hat er auch so einige Bälle dabei, die er irgendwie gerade noch so irgendwie geklärt hat. Aber so ein Ball hätte halt vielleicht Ralf Fährmann irgendwie geklärt, so. Das heißt, durch Glück oder weil irgendwie seine Warte ein bisschen dicker ist, keine Ahnung.
Ja. Hat dieses Momentum auch auf seiner Seite. Okay,
genau. Und auch diese Ausstrahlung, die er jetzt vielleicht hat im Vergleich zu Schwolo. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern live gesehen hast, aber ich dachte mir so, bei vielen Szenen, wo Schwolo irgendwie so eingehalten hat, dann hat er versucht, die Jungs zu pushen, in die Hände zu klatschen. Und ich denke, ja, fahr ein bisschen runter, weißt du. Du spielst zwar gegen deinen Ex-Verein und so weiter und willst dir viel beweisen, aber es wirkt dann manchmal so, als würde er jetzt versuchen wollen, allen Kritikerinnen und Kritikern alles so zu zeigen und jeden Lügen zu strafen, der da irgendwie gegen ihn da mal geschossen hat. Und dann will er wahrscheinlich irgendwie so das Besondere einfach immer machen. Weil an der Stelle jetzt hier, speziell ist dieser Schuss, wenn er den jetzt vielleicht, oder hätte Höhler den Ball jetzt genau der vom Stürmer aus gesehen rechten Ecke dort unten irgendwie platziert und dann wäre Schwolo da vielleicht hingekommen mit einer Fingerspitze und um Pfosten gelenkt, jubeln alle, alles gut, aber ich finde halt, in dieser Situation wäre er ja überall noch hingekommen, nur durchs Abkippen. Also er muss ja jetzt gar nicht groß abspringen, weil wenn er jetzt irgendwie arg in die lange Ecke reingeht oder sowas, also in die von Höhler aus gesehen linke Ecke, dann macht ihm keiner da einen Vorwurf. Aber du musst halt erst mal versuchen, die Basics sicher zu machen und dein Shit together zu bekommen, so sage ich mal. Ne? Also heißt, du hast eine Position, versuch die Position zu halten, der Ball muss erst mal an dir vorbeikommen. So.
Ja, deswegen glaube ich in der Summe doch mal, es Schwolo die Qualität hat für die Bundesliga, das hat er in Freiburg unfassbar weiß gestellt. Ne, so.
Aber in Freiburg sind halt viele Keeper gut. So, weil genau, Freiburg es schafft, Schüsse aus großer Bedrängnis, Schüsse aus der Distanz für die Gegner zu forcieren so und dadurch sind halt irgendwie, guck dir die Statistiken an in den letzten Jahren. Ich hatte da mal irgendwie einen Text für 11 Freunde geschrieben, da ging es auch um Florian Müller, weil er eben auch nach diesem Freiburg-Jahr so ein bisschen abgefallen ist oder stark abgefallen ist in Stuttgart dann. Genau, so, da hast du halt viele Keeper, die dann halt, wenn sie aus Freiburg weggehen, dann hast du Probleme haben. Selbst Olli Baumann hatte dann die ersten Jahre Probleme, als er in Hoffenheim war, weil du eben nicht mehr so dieses, einerseits sicherlich diese mediale Ruhe, die auch nicht unterschätzt werden sollte, aber manchmal auch ein bisschen zu überschätzt wird. und auf der anderen Seite halt so ein stabiles Grundgerüst als Mannschaft einfach hast. So, das hast du dann, also wie hat irgendwie die Paradequoten, also Anteil gehaltener Schüsse war irgendwie bei allen Freiburg-Keepern der letzten 10 Jahre, glaube ich, in denen sie in der Bundesliga gespielt haben, immer bei knapp 70%. Mhm. Also das war immer so Top 3, Top 5 Niveau, ja. Weil es eben geschafft wurde, die Gegner in unangenehme Schusspositionen und Schusssituationen zu bringen. So, und deswegen würde ich das nicht immer so hoch hängen, weil den Keeper jetzt eben mal bei Freiburg gut gehalten hat.
Ja, bin ich bei dir, ne? Ja. Auch wenn das mediale Interesse ist, natürlich Freiburg und Schalke absolut.
Komplett, also schlimmer kann es nicht sein.
Das Gegenteil ja. Ist es
genau. Oder ne? Halt Hertha ja. Und Schalke wie bei Schwolo. Hertha ja. Und Freiburg bei Schwolo.
Genau, ja. Ja, und da muss man halt einfach sagen, ich glaube, es tut mir leid, es wird leider nicht mehr lang. Also ich will jetzt nicht an Schwolo festmachen dann, jetzt ob Schalke nachher runtergeht, da sind andere Faktoren noch dazu, aber ich glaube, das war wirklich eine richtig, richtig gute Entscheidung vom Trainer, da Fährmann zu bringen, der das dann auch gut gemacht hat, der viel dann aus der Kabine, glaube ich, auch nochmal machen konnte mit seiner Präsenz und viel Druck auf sich leiten konnte, mit dem er umgehen konnte. Mhm. Ja, ich glaube jetzt, ja, wie gesagt, ich wünsche mir anders, aber ich glaube,
Wird jetzt recht schwierig für Schalke, ist, glaube ich, noch die nächsten Spiele. Kann ja mal ganz kurz schauen, weil es jetzt die nächsten verbleibenden Spieltage sind. Genau, jetzt hat man Bremen, das wird halt auch so ein Schlüsselspiel. In Mainz wird auch nicht leicht. Bayern, gut, mindestens ein Punkt. Gegen Frankfurt zu Hause. Und dann hat man noch die Leipziger in Leipzig, halt am letzten Spieltag. Also,
da geht es auch noch um was
in Leipzig. Ja, genau. Da geht es auch noch um ein bisschen was. Und von daher ja, könnte es schwierig gewesen sein, wie du sagst. So ein Ralf Fährmann-Verlust jetzt dürfte da eine ganz große Hypothek sein, die man wahrscheinlich nicht mehr auslösen könnte.
Ja. Ah ja, machen wir mal weiter mit
dem ähnlich vormschlagen Kiefer, genau. Jetzt gehen wir mal weiter mit unserer Grusel-Show. Wir haben heute recht viele, wir haben eigentlich fast nur negative Dinge dabei, glaube ich. Aber ist leider auch so die Natur des Torwartspiels, dass halt sehr oft einfach über Patzer gesprochen wird. Und wenn jemand mal einen Ball hält, dann heißt es ja, muss er halten, ist ja sein Job.
Ja.
Aber es nützt ja alles nichts. Fehler wurden trotzdem gemacht an diesem Spieltag, Nummer 29. Unter anderem auch in Mainz. Und zwar stand wieder Jan Sommer im Mittelpunkt. Wir sprechen natürlich über dieses 1:1, was Mainz zwischenzeitlich erzielt hat, bevor man sich dann noch mit 2 späteren Toren den Sieg holte. Wir haben dort, glaube ich, Widmer war es, der sich auf der rechten Seite durchsetzt und dann aus dem Getümmel heraus schießt dann Kaesjung Lee aufs Tor. Ein klassischer Bodenquetscher, würde man sagen, den Jan Sommer nicht festhalten kann und dann abreihen kann. Und dann kommt natürlich einer meiner Lieblingsspieler, Ludovic Ajorg, dort zum Kopfball und verwandelt. Und wir müssen natürlich wieder über Jan Sommer sprechen, weil diesen Ball, Adam, kann man eigentlich festhalten. Ne? Das sollte man festhalten, wenn man Bundesliga-Torhüter ist und beim Stand des Südens im Tor steht.
Ja, also ganz viele Diskussionen auch in den letzten Wochen mit vielen anderen Torwarttrainern, Torhütern auch gesprochen, auch bei mir da im Verein. Und also erstmal vielleicht das Tor. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also klar, der hat einen starken Drall und er sieht den Ball vielleicht spät. Dann halt den halt nicht fest, dann legt den über die Latte und das ist das Thema auch in Ordnung, dann gehst du in die Ecke.
Ja,
und
ja, aber ich glaube, es ist so ein. Ja, erzähl erstmal weiter, ja.
Ne, wo ich dann sage, es ist ein Torwartfehler. Punkt.
Mhm. Ja, genau, so. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, genau.
Genau, und dann, wenn du dich schon nicht festmachen kannst, dann musst du ihn halt drüber lenken, auch okay, wie auch immer. Und dann ist es aber wirklich so, was diese Diskussion einfach bei allen, und ich mag nicht dieses Thema, ist er zu klein, ist er zu groß, ist er zu dick, zu dünn, ich weiß, ist ja auch egal. Ne? Mhm. So, das mag ich nicht, ist ein herausragender Torhüter, gar keine Frage. Und ich glaube, wenn er auch in eine funktionierende Bayern-Mannschaft kommt, funktioniert er auch herausragend. Aber aktuell ist es eher internationale Klasse statt Weltklasse. So, das ist jetzt nicht das, was man sich vielleicht im Jahr Sommer erhofft hatte. Und das ist so ein bisschen der Konsens, den alle, mit denen ich gesprochen habe, auch für sich so irgendwie gesehen haben. Das, was Jan Sommer gerade leistet, ist für den FC Bayern, für die Saisonziele, die man hatte, einfach nicht gut genug gewesen. Sei es zu viele Fehler im Spielaufbau, zu viele Missverständnisse mit den eigenen Kollegen, dann so ein Ding dabei. Und klar, der hält auch in der nächsten Aktion, hält er mal einen überragenden Ball wieder, ne? Wo wir sagen, boah, wie hält er den jetzt wieder auf gegen Man City und. Aber in der Summe ist es einfach gerade das, was Jan Sommer leistet, mit der Phase, in der sich Bayern München auch befindet, einfach zu wenig dann für das, was, glaube ich, man im Stern des Süden dann auch benötigt.
Ja, ich würde ganz kurz noch bei dem Tor bleiben, dann würde ich auch noch mal bei dieser generellen Debatte mit ein bisschen ausholen. Wir sehen, dass Jan Sommer, als dieser Ball dort irgendwie in die Mitte geschlagen wird und dann quasi in den Rückraum kommt zu Lee, sind wir wie Sommer dort mit seiner linken Hand nochmal Richtung, keine Ahnung, Linienrichter zeigt oder irgendwie abseits moniert, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Mhm. Und dann ist es wirklich nur eine ganz große Mutmaßung für mich, kann er eventuell so ein bisschen den Fokus auf diesen Ball verloren haben.
Kann sein, ja.
Und gleichzeitig dann, weil er erstmal dann noch den Arm quasi dort von links wieder in die Fanghaltung bringen muss, dass die vielleicht auch ein bisschen zu spät kam. Weil wir sehen dann auch in dieser einen Perspektive, wie er also erst sozusagen mit der rechten Hand rankommt und mit der linken Hand nicht ganz sauber hinter den Ball bekommt, den halt wegspringen lässt. Spricht dafür, wo der Ball dann letztlich auch hinspringt, nämlich zu seiner rechten Seite. Wäre jetzt vielleicht auch so ein Ding, wo ich jetzt, oder wie ich das zumindest erklären könnte, warum man den Ball jetzt rein technisch noch nicht festgehalten hat, ne? Weil wir sind uns, glaube ich, eigentlich so, ein Ball muss ein Torhüter festhalten auf dem Niveau. Und das ist auch, glaube ich, der Grund oder ein Punkt, in dem ich dir widersprechen würde, da muss er ihn zur Seite ablenken. Ich glaube, so einen Ball willst du als Torhüter, der Bundesliga spielt, nicht zur Ecke ablenken. Mhm. Das können wir vielleicht auch sagen, da sind sich viele Keeper mittlerweile einfach zu fein für, so einen Ball mal schnell zur Ecke abzulenken. Ich glaube, wer das ganz gut macht, ist immer Janis Blaswich von RB, der halt viele Bälle einfach gut faustet oder wirklich, wenn er es nicht sicher ist, dann irgendwie klar zur Ecke wegleitet, auch eben unkonventionell manchmal mit der Faust. Und ich glaube, Jan Sommer dachte sich, ey, den Ball kommt klar aufs Tor, hat zwar ein bisschen Treiber, den muss ich ja trotzdem abfangen. Mhm. Und dass für ihn quasi die Option initial gar nicht da war, den Ball irgendwie zu fangen, weißt du?
Ja, also ich finde es so, glaube ich, schwer, den Ball so von der Position, von der Höhe, wie er auf dich zukommt, erstmal wegzufausten oder irgendwie genau. Zur Seite zu lenken, glaube ich, ist schwer, glaube ich. Ja? Ja. Deswegen sage ich, wenn, dann über die Latte so ein bisschen. Ja? Aber die sind sich wahrscheinlich zu fein dafür. Aber wie gesagt, wie auch immer, ich sage, halt das Ding oder längst drüber, längst zur Seite. Aber da darf niemand das Tor drauf verstehen.
Genau, das definitiv, genau. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist,
Von mir aus köpft den raus, es ist mir egal.
Ja, genau. Stimmt. Ist auch eine Option. Also wir müssen, glaube ich, gar nicht drüber reden, ob das jetzt ein Torhüter von FC Bayern ist oder irgendein Torhüter, der jetzt, nicht böse gemeint, bei Hertha oder bei Schalke spielt. Da würden wir überall denselben Maßstab ansetzen. So, ja, dass absolut. Ball, dass niemals ein Tor draus entstehen darf.
Und da ist auch nicht so klein für die Szene.
Genau. Ich wollte sagen, das ist jetzt eben auch das erste Mal, glaube ich, innerhalb dieser letzten zwei Wochen, in der es, finde ich, angebracht ist, über Jan Sommer in der Zielverteidigung zu diskutieren, weil die ganzen anderen Debatten, hat jetzt auch Texte für Eurosport, für Freunde und für Rande.de oder so geschrieben, wo ich genau sagte, diese Debatte ist eigentlich völliger Quatsch über die Größe oder die nicht vorhandene Größe von Jan Sommer. Aber an der Stelle, ja, sollte man auf jeden Fall darüber diskutieren, dass er da nicht die Leistung bringt, die man sich da irgendwie erhofft hat. Ich meine, genau, und eben genau für solche Spiele wie jetzt gegen Man City oder so, hat man ja Jan Sommer da verpflichtet. Dem wird er einfach derzeit nicht gerecht. Heute hat irgendwie der Kicker noch berichtet, dass man vermeintlich Kaspar Schmeichel verpflichten wollte und Julian Nagelsmann eigentlich nur Jan Sommer haben wollte, mit dem deutsch sprechenden Keeper, der auch länger als eine Saison bleibt. Also, für mich ist es eigentlich nur so ein komisches Nachtreten, so, wofür ist Nagelsmann jetzt auch verantwortlich? Deswegen will ich da jetzt auf diese ganze Schmeichel-Thematik gar nicht irgendwie groß eingehen, weil dann angenommen, weil es halt zu dem jetzigen Zeitpunkt oder zum damaligen Zeitpunkt, als Neuer dann verletzt war, hätte man, finde ich, keinen besseren halt holen können als Jan Sommer. Wir wussten halt alle, dass der ein überragender Mann ist, so, er passt genau wie die Faust ins Auge zum Verein, guter Fußballer, ganz feiner Fuß, aber halt, wie auch eingangs gesagt ist, ne? Er passt halt aktuell gar nicht zur Mannschaft, weil die Mannschaft selber nicht gut genug spielt. So, wenn du siehst, wie wenig Passoptionen Bayern ihm bietet nach vorne, dann ist es auch schwer für einen Keeper dann, irgendwelche Pässe nach vorne zu spielen über die Sechser.
Ich weiß nicht, wie wir philosophiert haben, und da war die ganze Presse halt auch, boah, Jan Sommer zu Bayern München, perfekte Lösung geschaffen für den FC Bayern und so weiter, mit eventueller Anschlussoption und keine, ne, also selbst wenn neue zurückkommen, kann man den wieder vielleicht verkaufen. Was man nicht alles, also es war ja ein Meisterwerk eigentlich, muss man sagen, von den Verantwortlichen des FC Bayern. Und alle gesagt, super, also besserer Transfer geht ja gar nicht. Ja? Und jetzt kommen wir hier so und sagen, ja, das war schlecht oder so. Also die mediale Seite, sage ich, das ist Quatsch. So, ne? Das ist immer noch ein herausragender Torhüter. Das hat er auch bei FC Bayern schon das ein oder andere Mal auch gezeigt. Ja? Ist ja nicht mal alles schlecht, was er da macht. Aber es ist aktuell halt einfach zu wenig, um zu sagen, du kannst mit Jan Sommer nochmal, es ist ein ganz Konstrukt, es ist auch was anderes, ob du von Gladbach die Last hast oder von Bayern München Last hast, du musst performen, du bekommst viel weniger aufs Tor, da darfst du halt keine Fehler machen und es geht um die Meisterschaft, es geht um Champions League, es geht um alles, ne? Das ist sicherlich nochmal ein anderer Druck, auch da darf man ihm die Zeit geben, aber die hatte er halt einfach nicht. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist für nächstes Jahr, wenn er spielen sollte, immer noch eine gute Option ist für den FC Bayern München und ich glaube, dann wird es auch nochmal anders laufen. Jetzt glaube ich, ist es vielleicht zu viel gewesen, was man von ihm erwartet hat oder erhofft hatte und dann ist es auch in Ordnung. Jetzt sollen die sich ja noch konzentrieren, jetzt noch Meister werden und dann ist es auch okay.
Es hat dann nur die Frage, ob das dann auch den Anspruch kann ja weder Jan Sommer für sich selber haben, noch der FC Bayern, dass er halt sagt, ja, es ist nicht alles schlecht, aber vielen Sachen waren halt auch unhaltbare Schüsse dabei, also weißt du, so dieses... Weiß er, glaube ich, auch selber.
Ja, da bin ich aber auch mal, das ist natürlich nicht der Anspruch, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, jetzt musst du natürlich die Situation akzeptieren und von dort aus wegarbeiten, ne? Und nach vorne wieder kommen. Und ich glaube, da sind auch alle gut beraten, dann, ich meine, das macht ja auch Bayern München, die halten sich ja zurück, was diese Debatte angeht, ne? Die lassen gar nicht drauf hinzu, vielleicht könnte man es eher anders kommunizieren.
Da würde ich dir widersprechen, also in dieser ganzen Debatte hat man ja immer nur irgendwelche Verantwortlichen von, also Roland Wirkus meldet sich da und verteidigt Jan Sommer nach diesem Man City-Hinspiel. In Jörg Stiel verteidigt Jan Sommer nach diesem Hinspiel. Genau. Aber vom FC Bayern, Oli Kahn, kam gar nichts so. Also,
genau, das meine ich jetzt. Fratzo, das wäre der nächste Satzteil.
Keine Verteidigung. So. Und das werfe ich mir halt einfach vor.
Genau, man hat sich aus dem medialen Sache komplett rausgehalten. Mhm. Und jetzt, das wäre der nächste Satz, den ich gesagt hätte, wäre, vielleicht wäre es mal gut zu sagen, proaktiv zu sagen, jetzt lass doch mal die Scheiße sein mit dem Thema Jan Sommer einfach, ja. Wir sind sehr zufrieden mit ihm hier. Dann natürlich gab es die eine oder andere Szene, wo man das hätte besser lösen können, aber grundsätzlich ist es ein Top-Torhüter. Vor 8 Wochen hatte keiner hier irgendwie was über Schlechtes über ihn gesagt, ne? So, und ich glaube, dieses Proaktive vom Vereinsseite aus, ihn mehr zu verteidigen, in Schutz nehmen, ich glaube, das kann man sicherlich noch mehr machen. Aber an sich hat der Verein sich ja immer komplett aus dieser Debatte halt rausgehalten. Man hätte es vielleicht natürlich proaktiver gestalten können, dass man es gar nicht erstmal aufkommen lässt. Aber das ist, glaube ich, komplett eine Thematik, die ja Bayern München die Saison hat, auch in vielen anderen Themen.
Genau,
ja. Wie man damit kommuniziert von Vorstandsseite und so weiter, wo man gewisse Dinge hätte auch anders agieren können.
Genau, und da scheint man ja derzeit sowieso mit sich selbst mehr beschäftigt zu sein, als mit dem Torhüter, der hier und da vielleicht mal nicht so eine glückliche Figur gemacht hat oder mit ihr halt so im Kreuzfeuer stand. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dazu ist zu der Debatte eigentlich auch alles gesagt, Adam.
Ja, genau. Denke ich auch.
Dann lass uns mal weitergehen zu einem Torhüter, der auch bei Bochum-Fans, wie ich das mitbekommen habe, in der Kritik steht. Chris und andere auf Twitter schrieb mir jetzt, wie wir jetzt die ganze Saison von Riemer generell bewerten, ne? Und wenn jetzt eben nicht der 30. Spieltag wäre, würde er jetzt eigentlich schon einen Wechsel fordern, ne? Weil Riemer natürlich auch neben dem Platz da in dieser Saison schon polarisiert. Im letzten Spiel hat er ja irgendwie dann noch einen Fan dort auf der Tribüne dort irgendwie noch angegriffen. Wie auch immer, und ist natürlich auch irgendwie zu sagen, jetzt das liegt jetzt auf jeden Fall daran, dass er jetzt diesen Ball gegen Swanberg da nicht gehalten hat, ist mir ein bisschen zu leicht gemacht. Aber trotzdem können wir erstmal auf dieses Tor gucken, bevor wir dort diesen Blick noch ein bisschen weiten. War natürlich ein ganz schönes Pfund, was Swanberg da abgegeben hat aus 16 Metern, also mein lieber Mann. Ball kommt auf der von Riemann aus gesehen linken Seite. Ich finde auch einer ekligen Distanz, weil es eben so eine Mischung war aus, kommt genau zentral, dass du den sauber aufnehmen kannst und zum Abkippen, also war jetzt so ein Mischmasch-Ding irgendwie. Dann glaube ich, Riemann wählt die falsche Fangtechnik dafür, dass er sich eben für das Abkippen entscheidet, ne? Also geht das mit dieser Schaufeltechnik hin. Ich bin bei solchen Bällen eher mal ein Freund davon, dass man da mit den Händen voran zum Ball geht und eher in diese Abkippbewegung da reinkommt und hier versucht, die Hände hinter den Ball zu bekommen, anstatt die Unterarme sozusagen hinter den Ball zu bekommen.
Ja, ich glaube, wenn erstmal Riemann sich anders positioniert hätte,
okay. Hättest du ihn quasi ein bisschen weiter hinten gefordert?
Ein bisschen weiter hinten, dann wäre es für mich eine klare Geschichte. Dann hätte er nicht dieses Abkippen oder ich gehe in den Ballangriff oder beziehungsweise in den tiefen Korbgriff oder so weiter. Ich glaube, wenn er weiter hinten steht, kippt er einfach ganz easy ab und macht das Ding fest und so kommt dann so eine Zwischentechnik irgendwie gefühlt, weil das eine oder das andere hat zwei Gedanken gehabt und dann passieren solche Dinge dann auch mal. Ähnlich wie bei einer anderen Szene. Ich sag, das passiert mal. Ja. Mhm. Es ist auch ärgerlich, dass der Ball so eine Rotation bekommt, dass sich ins Tor dreht und nicht am Tor vorbeidreht. Ne, das passt aber gerade so in die Situation vielleicht auch bei ihm. Das ist ein klares Torwart-Ding und von meiner Seite aus positioniere ich ein bisschen weiter hinten, dann hast du eine klare Aktion, das eine oder das andere. Ist ein Fehler. Punkt.
Ja.
Finde ich, kann man jetzt auch nicht viel mehr zu sagen.
Nee, absolut. Das hätte ich jetzt gar nicht abgestritten, aber es zeigt ja nochmal, wie wichtig es einfach ist, als Torhüter diese Entscheidungen, Druck oder Zeit, richtig zu treffen. Ne? Ja. man kann es halt nicht oft genug sagen, wie entscheidend das ist, gerade bei solchen Schüssen rund um den 16er oder vielleicht gerade noch so kurz nach der 16er Kante da nah an der Linie zu bleiben und nicht irgendwie zu früh schon rausschieben zu wollen.
Also es ist ja halt ungefähr, da wo jetzt der Abschuss stattfindet, der ist ja so noch leicht seitlich neben dem Halbkreis, ja, und das sind ja schon, das sind ja keine 16 Meter mehr, sondern das sind dann eigentlich schon 20 Meter, die er dann vielleicht aufs Tor hat. Und dann sieht man bei, wenn man das Standbild einfach hat, von der Seitenperspektive, da steht Riemann auf 5. Ne? Mhm. Warum stehst du da auf 5? Weiß ich nicht. Muss sie nicht haben, glaube ich. Von daher, dann hätte er halt einfach mehr Zeit und mehr Platz, glaube ich, für die Abkipptechnik dann gehabt, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Ja, aber ich finde die Diskussion um Riemann, glaube ich, grundsätzlich erstmal spannend, was jetzt, ja, muss man ihn rausholen, muss man ihn nicht rausholen und so weiter. Ich finde, man macht es sich als einfach, glaube ich, auch als Bochum-Fan. Ja, letztes Jahr hat man den so abgefeiert, dass er die alles gehalten hat, so verrückt ist, und du bist ja auch so ein Fan von den Torhüter, die vielleicht auch mal so ein bisschen aus der Haut fahren, in Anführungsstrichen.
Weil es halt eine neue Facette ist, so, die er irgendwie so reingebracht hat zu diesem typischen, irgendwie, sag ich mal, 10-12 Torhüter, die man irgendwie jedes Jahr so sieht. Ne? Ja. Und auch wie er agiert, ne, mit seiner facettenreichen Abschlagtechnik oder so, Dropkick, Sidewall-Kick, beherrscht er ja alles so. Also deswegen macht man sich, wie du sagst, einfach zu leicht an vielen Stellen, ihn jetzt zu bekommen, zum Teufel zu jagen.
Genau, deswegen sage ich, glaube ich, er bringt ja viel mit, was, wie gesagt, die sind mit dem aufgestiegen, der spielt eine erste gute Bundesliga-Saison dann auch, ne, und hat ja immer mal so ein Ding da gehabt, so, und jetzt ist es halt vielleicht mal ein bisschen in der Häufigkeit ein bisschen mehr gewesen, und das ist halt das, was ich auch immer sage, wenn man so ein Torhüter hat, der in die eine Richtung ausschlägt, kannst halt auch gerne mal in die andere Richtung ausschlagen. Und das kann auch mal über einen längeren Zeitraum sein. Das ist gar kein Problem. Aber ich finde, man sollte jetzt den Teufel tun und sagen, Riemann, du bist jetzt nicht mehr Bundesliga-tauglich und wir müssen dich jetzt auswechseln oder sonst irgendwie. Wie gesagt, hier geht es jetzt gerade auch um das 4-0. Ne? Es geht nicht gerade um das 1-0, dass er das eingeleitet hat oder sonst irgendwie. Ne? Ähnlich auch wie bei Schwolo, das war das 3-0, nicht das 0-1. Ne? Das darf man ja auch, muss auch mal in Relation setzen. Er ist ja nicht immer, ja, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich auch zu wenig von ihm gesehen habe, der Dosenöffner für den Gegner, ne, in Anführungsstrichen. Das ist er ja nicht in meisten Fällen. Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Aber deswegen finde ich diese Diskussion einfach zu leicht gemacht. Einfach. Und einfach entschuldigen, suchen jetzt dafür. Und ich finde, Bochum steht als mit den Mitteln, die haben, immer noch in einer guten Position, wo sich jeder Bochum-Fan gewünscht hätte, am Ende, am Anfang der Sonne, sagen, wenn wir am 30. Spieltag noch auf der Position stehen, ist das super. Ja? Also, ja, ist vielleicht nicht alles schlecht.
Das definitiv. Und wenn man auch guckt, welche Alternativen hat man. Michael Esser ist jetzt auch okayer Torhüter, aber da fällt mir jetzt auch nicht das Monokel irgendwie in den Mathe-Tee, wenn ich sehe, dass auf einmal er am Tor steht, so. Voller Begeisterung. Deswegen habe ich halt immer noch so Vertrauen, dass es bei Riemann, wie du sagst, es gibt halt immer diesen Ausschlag nach oben, nach unten. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt im Freitag spielen sie ja gegen Dortmund zu Hause, dann spielen sie in Gladbach, dass er den beiden Spielen halt auf einmal wieder über sich hinauswächst und das Pendel da wieder in die andere Richtung umschlägt. Kann ich mir genauso vorstellen.
Ich finde, am Ende der Saison muss man mal ganz hart ins Gericht gehen und sagen, hatte Tode mir mehr Punkte gehalten oder hatte mir mehr Punkte gekostet? Ne? So, und das ist die Frage, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich zu wenig, ne? Dann mache ich ja auch mal bei meinen Analysen so, okay, guck mal, wie viele Big Saves hattest du, zu welcher Situation war das, zu welchen Spielzeiten war das, hast du eher einen Punkt gehalten, hast du einen Sieg festgehalten, ne? Oder ey, haben wir wegen dir das Spiel verloren? So, ne? Und müssen wir dir da irgendwas ankreiden oder sonst irgendwie, ne? Und da sage ich halt einfach, am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, besser gesagt, sollte hoffentlich eine positive Bilanz für dich stehen. Und ich glaube, die ist bei Riemann immer noch so.
Genau, also wenn man jetzt nochmal, nein, nicht ganz, also ich kann ja jetzt nur schauen. Ich bin jetzt gerade bloß bei den Kolleginnen und Kollegen von FB Ref, die mit Statsbomb ja so zusammenarbeiten und gibt ja diese Expected Goals Statistiken, da gibt es eben auch eine Post-Shot-Expected Goals-Statistik, sprich, wie viel Tore hat sozusagen ein Torhüter verhindert bei allen Schüssen, die auf das Tor kamen, also irgendwie die Schüsse, die daneben gingen, zählten nicht. Da kann sich dann eben so ein Wert ergeben, also der beste Keeper dieser Saison ist halt Frederik Rönnow, der 8,5 Tore verhindert hat sozusagen. Danach kommt erstmal eine neue mit 3,7, genauso Jan Sommer mit 3,7 verhinderten Toren. Ralf Fährmann 2,0, dann geht's lange weiter und dann kommt Manuel Riemann mit minus 2,4, also er hat quasi statistisch gesehen 2,4 mehr Gegentore bekommen, als es, im Durchschnitt der Fall gewesen wäre. Ne? Allerdings, wir können jetzt gerne mal kurz das Bild ein bisschen weiterziehen und schauen, wie das in der vorherigen Saison gewesen wäre. Da war Riemann nämlich mit, Moment, es lädt noch, da war Manuel Riemann nämlich mit plus 2,4 genau quasi auf der anderen Seite, also hat quasi 2,4 Tore
mehr gehalten. Pendel, ne?
Genau, da sind wir wieder komplett drin. Also wenn er das jetzt hält, und da kam, glaube ich, ja letzte Saison noch viele gehaltene Strafstöße noch hinzu, muss man auch mit bedenken.
Deswegen, ja, aber da sind wir in der Range, ne? Das ist, glaube ich, das, was du erwarten kannst, dass du da hält dir plus 2,5 bis minus 2,5. So, das ist das, was du bekommst, ja. Und damit musst du halt arbeiten. So, ne? Und Frederik Bruno ist die Frage, ob er dann nächstes Jahr auch die plus 8 hält, ja. So, da darf man ihm auch nichts Böses tun, wenn er auf einmal nur plus 3 hält, ja. Also es ist ja immer noch ein guter Wert dann, ja.
Absolut, genau.
Von daher, nochmal, es ist zu einfach gemacht. Und wie du schon sagst, was hast du dahinter? Würdest du ein besseres Ergebnis bekommen? Ja, mit Esser, der vielleicht in der zweiten Liga, glaube ich, ja, viel mehr Erfahrung gemacht, gesammelt hatte bereits. Das war okay, ja. Aber jetzt in der Bundesliga ist das auch nochmal ein anderes Tableau, ne? Oder wo ich präsentieren
darf. Genau, und ganz interessant noch, Kevin Trapp letztes Jahr plus 5,8 und jetzt, letztes Jahr plus 5,8 und dieses Jahr minus 7,8.
Auch dann.
Ja, genau, deswegen, für mich ist das Ganze, diese Statistik halt immer nur so ein Hilfsmittel, wo man sieht, okay, der hat jetzt auf einmal eine riesengroße Schwankung, sollte man vielleicht mal eher hinschauen oder hat jetzt einen riesengroßen Minuswert, woran liegt das denn? Aber ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein schlechter Keeper, was weder Manu Riemann ist, noch Kevin Trapp, so, aber halt vielleicht nicht das absolut höchste Niveau.
Und nochmal, wenn viel aufs Tor geschossen wird, kannst du auch viel mehr Fehler machen. Ja?
Das stimmt.
Das ist einfach so, ja. Ich glaube, Hermann Gerland hat da gesagt, damit der Torwart überhaupt einen Fehler machen kann, muss er erstmal aufs Tor schießen. Ja? Mhm. Und bei Bochum kriegst du in der Regel ja auch ein paar mehr Schüsse hin als vielleicht bei FC Bayern München. So, und dann ist es, die Fehleranfälligkeit vielleicht auch ein bisschen höher und fällt vielleicht eher in Fokus auch mal, dass er so einen Bock in Anführungsstrichen schießt.
Das denke ich auch. Lass uns mal diesen Bundesliga-Spieltag abschließen und mal zum Freitagsspielen der zweiten Bundesliga gucken, weil da gab es ja auch einiges zu sehen zwischen dem HSV und St. Pauli. Und da gab es auch
Herz geblutet. Ich habe so für Pauli die
Sonne. Ah ja.
Aber naja, gut.
Ja, also ich kann der ganzen Sache auch sehr, sehr viel abgewinnen, muss ich sagen, dass Pauli mit irgendwie 10 Siegen in Folge unter dem neuen Trainer. Hätte es auch cool gefunden, wenn es da noch ein spannenderes finde ich vielleicht zum Ende der Zweitligasaison gibt, aber nun ist es nun mal so und ich glaube, da wird es auch in der Tabellenspitze
nicht viel groß verloren, glaube ich, ne? oder
ja, genau.
Verloren, glaube ich, sind auch weg. Ja.
Genau, deswegen, aber ich würde erstmal sagen, das ist ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, was so zum Freitagabend so zum Reinkommen, bevor man dann natürlich den Kracher zwischen Augsburg und Stuttgart gesehen hatte, was natürlich auch ein ganz großer Leckerbissen war. Mhm. Da gab es wieder viele Lieblingsthemen, sage ich mal, oder viele meiner Lieblingsthemen, die man dort von Kommentatoren dort hören konnte. Bei YouTube haben es, glaube ich, Schmiso und Thorsten Matuschka dort kommentiert, die sich natürlich drauf gestürzt haben. Mir war es sofort klar, als der Ball reinging, dass man bei diesen 0:1 aus Hamburger Sicht darüber sprechen muss, dass Daniel Heuer-Fernandes auch einen Ball ins Kurzeck kassiert hat, wo er das niemals hätte kassieren dürfen. Jetzt die Frage an dich, war es ein Torwartfehler? War es keiner? Hätte er weiter vorne stehen müssen, weiter hinten? Macht er die kurze Ecke auf? Die ganzen Themen.
Ja, also Kurzeck ist Torwart-Eck.
Ja, genau. Genau,
ne? Das ist ja so ein Mythos. Einer meiner ersten Mentoren, der hat immer gesagt, weißt du, Adam, aber wenn der Ball ins lange Eck geht, zählt er ja auch ein Tor. Das heißt, du musst dich eigentlich immer in der Regel so positionieren, dass du bitte beide Seiten halt gleich gut verteidigen kannst. Was man halt nie vergessen darf, ist das Thema Kurzeck in der Regel, wir wenig Zeit haben oder Distanz haben zum Schützen, ja, wenn das Ding da reingeht. Und auch da ist jetzt ein Abschluss, glaube ich, der 6-7 Meter weg ist. Der Ball hat da voll drauf. Ja, und der passt ja genau zwischen Pfosten und Bein, ja, wo er einfach wenig Zeit hat, seinen Fuß nochmal auszufahren. Hm? So, nochmal, aber dennoch grundsätzlich ist der Ball haltbar. Ich glaube, wenn er hält, sagen alle, unfassbare Fußabwehr. Ja? Wenn er nicht hält, sage ich, stell dich einen Meter nach hinten, hast du mehr Zeit, dann hältst du das Ding.
Genau, nach hinten, genau, ja.
Genau, ne, also wenn man Standbild sieht, da steht so einen Meter, anderthalb, glaube ich, vorm Pfosten. Ich mag es gerne maximal tief, ja. In dem Moment sage ich, wenn er maximal tief steht, hat er diese 0,1 Sekunden mehr Zeit, vielleicht den Fuß auszufahren und dann hält er das Teil. So. Unhaltbar war es nicht. Ich würde es jetzt aber nicht als krassen Torwartfehler oder sonst irgendwie, er ist sicherlich irgendwo mit drin in der Geschichte, ja, weil man ihn halten kann. Aber nicht bitte aus dem Mythos, kurzes Eck ist Torwart, Eck, der muss er da halten, sondern da kommen ein paar mehr Faktoren halt einfach hinzu.
Genau. Ein Faktor ist, glaube ich, auch, dass Saliakas dort den Ball. Also der nimmt ja den halben Volkspark mit, der trittert in den Boden. Der Ball nimmt, glaube ich, so eine ekelhafte Flugbahn. Und wenn man auch sieht, wo der Ball quasi an Heuer-Fernandes dort vorbeigeht, dann ist das auch so eine Mischung, also als wenn er das Bein ausfährt, also es wäre eher so auf Kniehöhe gewesen, dann wird es auch ganz schwer für einen Keeper dort irgendwie, sage ich mal, den Block sauber zu stellen oder wie auch immer. Also es ist quasi so eine Mischung aus, ich verteidige irgendwie mit dem Fuß oder ich komme da irgendwie noch mit der Hand hin. So, das ist total ekelhaftes Ding. Und da, wenn er den Ball halt vielleicht sauber trifft, der Stürmer, dann gehe ich davon aus, dass Heuer Fernandes den Ball auch eher hält, weil so tritt er in den Boden, wird vielleicht ein bisschen verzögert, der Abschluss. Heuer Fernandes ist quasi schon so in dieser Streckung drin, um einen Block zu gehen, wie auch immer.
Ja, und bei einem Standbild, wo der Ball genau auf Höhe von Fernandes ist, sieht man, dass die Hand näher dran ist als, als der Fuß dann halt auch. Ne? Aber nochmal, also ich würde ihn da jetzt, klar, irgendwo muss man sagen, hängt er mit drin, gar keine Frage. Ja, auch ein Torhüter in der zweiten Liga, der darf so einen Ball halten.
Und er ist ja auch ein überdurchschnittlich guter Zweitliga-Torhüter, muss man auch dazu sagen. Ne?
Aber er steht schon, ja, wenn man jetzt nochmal die andere Kamera bezieht, steht schon 2 Meter davor. Ne? Da sage ich, also. Ich glaube, du hältst nochmal, wenn du den hältst, ist alles cool, alles easy. Wenn du den nicht hältst, bist du in der Verlosung mit drin. So. Mhm. Und dann hast du deine Teilschuld da. Und
genau, aber auch da wieder vielleicht den Kontext nochmal sehen. Ne? Stadtderby, Druck auf den Kessel, willst du dich dann vielleicht beweisen. Ich glaube, vorher hat Pauli ja noch ein Tor erzielt, was dann zurückgenommen wurde. Mhm. Also ist da vielleicht auch noch so ein Thema, wo du dich vielleicht auch nochmal beweisen willst oder dann noch zusätzlich nochmal vorschiebst, weil du den Ball halt halten willst. Und deswegen, finde ich, macht man sich immer zu leicht, wenn man sagt, ja, jeder Ball, der in eine kurze Ecke geht, ist halt ein Torwartfehler. So.
Das, genau, also, das sind sehr viele Parameter, da hinzukommen, ne? Und deswegen, ich würde es halt, man darf es nicht pauschalisieren, bitte nicht unter dem Mythos, deswegen ist es ein Torwartfehler oder sonst irgendwie nochmal, den darf er auch gerne halten, aber
war auch ein,
da sind wir uns einig, glaube ich.
Vielleicht kein gewollter Abschluss in der Flugkurve, aber ein trotzdem sehr, sehr ekelhafter Abschluss für den Torhüter.
Ja, mich würde dann interessieren, wenn der Ball auf einmal dann ins lange Eck einschlägt, ja, und der dann da irgendwie reingeht, ich weiß nicht, ja, ob die dann sagen würden,
das ist auch ein Torwartfehler. Das sagt niemand was. Ne? Und das sagt keiner was.
Er sagt, unhaltbar. Ja, ja, macht er nichts.
Genau.
Genau, aber da sage ich auch, ja bitte, naja. So ist es.
Genau, ein zweites Tor, was da auch noch diskutiert wurde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es so scharf diskutiert wurde, war das 1:1, was Jonas David dort erzielt hatte, kurz vor der Halbzeitpause. Nimmt sich aus über 25 Meter dort mal in Herz. Bei Jan Sommer hätte man auf jeden Fall gesagt, Jan Sommer ist nicht groß genug. Nikola Vasil ist 1,93, genauso groß wie Manuel Neuer. Ist er hier zu klein? Oder wie würdest du das sehen? Weil das ist ja auch absurd, dieser Abschluss.
Ja, aber ich glaube, das ist schon, schon richtig beantwortet. Ist halt einfach zu klein. Das ist mittlerweile die Lösung, glaube ich, die wir von der medialen Seite bekommen haben. Ja, jeder Ball, der irgendwo oben einschlägt und mit dem Abdruck nicht gehalten wird, ist halt einfach zu klein.
Ja, klar.
So, ne? Oder du musst Manuel Neuer heißen, damit du den Ball gehalten hättest. Ja? Ja. Genau. Also ich finde grundsätzlich auch da wieder, ich will nicht sagen, er hat eine schlechte Position, aber für mich steht er eigentlich in der Regel nicht gut im Schussfenster. Und das erwarte ich, glaube ich, vielleicht von so einem Torhüter in der zweiten Liga dann halt auch. Ja? Wenn man von oben diese Perspektive von hinten hat, da sieht man, der Ball wird darüber gespielt und jetzt bekommt der Stürmer einen freien Fuß. Und er passt seine Position einmal an. Ja, Es ist schwer. Ne? So, und dann sage ich, du hast halt diesen Pauli-Spieler mit der Nummer 3, keine Ahnung, wer das ist. Und dann fliegt der Ball da noch irgendwie drüber, aber
er sieht den Ball auch, glaube ich, deswegen ein bisschen
spät,
genau. Ne? Genau.
Er kommt gar nicht, nee, also auch das Schussfenster ist Quatsch, was ich ja gesagt habe. Also der Gefahr auch noch ein bisschen eventuell tiefer stehen, auch das nicht. Der hat eine scheiß Flugkurve, ja, fliegt eklig. Er kommt, glaube ich, dadurch, dass er zu spät vielleicht sieht, weil er da davor steht, zu spät in seinen Ablauf und dann kommt er gar nicht mehr im Push, ne? Weil wenn man sieht jetzt, da vielleicht das Bild anhält, wo der Ball einschlägt, beziehungsweise wann er den Push setzen kann, da kommt er gar nicht mehr in die Streckung mehr richtig. Ne?
Nee, und dann ist der Abdruck ja auch gar nicht wirklich kraftvoll.
Nee,
das glaube ich, damit zusammenhängt, in der Hintertorperspektive sieht man es ganz gut, finde ich, wie er seinen Fuß, also fast schon bis zur Eckfahne hin oder zur Seitenlinie hinsetzt, die Fußspitze. Dann hast du ja weniger die Möglichkeit, ordentlich Druck drauf zu setzen auf den Fuß, als wenn du ihn vielleicht so diagonal so setzt, aber das ist auch eine ganz kleine Sache. Also von hinten sah es erstmal so aus, als würde er recht langsam oder überhaupt gar nicht in Abdruck reinkommen, recht langsam fliegen dort. Aber viel ist damit, glaube ich, auch hängt damit zusammen, dass die Flugkurve A eklig war, plus er den Ball dadurch recht spät gesehen hat. Und an der Größe kann es erstmal nicht liegen, finde ich so.
Nein, ich glaube, also lass uns einfach mal sagen, schöner Torabschluss.
Genau, absolut.
Gutes Ding, das hat die Stimme gut gemacht und das ist auch in Ordnung. Ja.
Genau. Muss man auch mal anerkennen und nicht hinter jedem Fernschuss-Tor da irgendwie den Tor da versuchen mit reinzubringen. Ja. Genau, und mehr ist es dann am Ende des Spieltages auch gar nicht, Adam. Ne?
Ja, eine kurze Folge schöne, diesmal. Wir werden immer schneller.
Weil diesmal auch immer recht viele negative Sachen besprochen worden. Es tut mir leid an der Stelle. Nee, halt, wobei, wir haben immer ein paar Flenker hervorgehoben, positiv. Wir hatten Ball zum 4-0 da, oder zum 3-0 da eingeleitet hat.
Das darf auch mal sein. Gab es denn keine Szene, die positiv war sonst?
Robin Zent hat in der zweiten Halbzeit noch einmal gut gegen Tell, war es da, glaube ich, gehalten, als dann schon 3-1 stand. Für Mainz.
Ich habe im Ticker gelesen, dass mein Leverkusener Torhüter wohl gestern auch einen guten gehabt haben sollte. Oh. Ich habe es nur im Ticker gelesen.
Okay. Das Spiel habe ich jetzt gestern nicht so verfolgt. Ich bin dann tatsächlich noch hängen geblieben auf dem FA Cup Halbfinale zwischen Man United und Brighton. Was irgendwie.
Also ist mal das Leverkusen und Man United, ne? Also.
Beides rot, genau. da kam es dann zum Elfmeterschießen hinten raus. Robert Sanchez gegen David De Gea dort im Tor. Ging, glaube ich, 7-8 oder so aus und beide Keeper einfach keinen einzigen gehalten. Und ich habe vorhin so eine Statistik gelesen, dass David Rea irgendwie eine Abwehrquote von 13% hat, was Elfmeter angeht, und Robert Sanchez, glaube ich, eine ähnlich schwache Quote beide haben, was Elfmeter angeht. Also ist ja vielleicht ein bisschen zu viel da rein orakelt, aber wenn du über 50 Abschlüsse von Elfmetern bekommst und nicht mal zweistellig bist bei den Paraden, ist halt schon. Also irgendwann musst du auch mal rausbeißen, so, weißt du? Ohne jetzt. Ja, also klingt das polemisch, aber irgendwann kann man auch mal vielleicht Elfmeter hier und da vielleicht auch mal halten. So, wenn man die WM gesehen hat.
Das stimmt, ja.
Und Hugo Lloris wurde übrigens bei Tottenham zur Pause ausgewechselt. Stand 0-5 schon gegen sein Team, gegen Newcastle United. Vielleicht abschließend dazu, Adam, wie stehst du dazu, wenn man Torhüter rausnimmt zur Halbzeit, weil sie vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht haben oder so, soll man die eher auf dem Feld lassen und ihrem Schicksal da überlassen, oder?
Also wenn der Torhüter darum bittet, mich auszuwechseln,
dann ja, das ist klar, ja. Dann,
es sei denn, er ist jung, dann sage ich, nee, dann muss er auch mal durch.
Okay, ja.
Halt mal zu machen, da halte ich nichts von. Also ist als Torhüter sowieso immer Problemlöser, in Anführungsstrichen, wenn ein Problem auftritt, und ja, wenn es dann halt auch nicht klappt, dann ist es so, was besprichst du davon als Trainer? Mhm. Außer, dass du ein mediales Interesse darauf machst und ein Thema draus machst, lass es so einfach sein. Ja, das Spiel ist noch durch. Super, du hast jetzt 6-1 verloren.
6-1, ja. Achso, ja, das. Ja, am Ende ging es, glaube ich, 5-1 aus. Am Ende ging es, glaube ich, 5-1 aus. Und dann hat quasi Ben Foster hat dann ja sozusagen, hat dann ja sozusagen 1-0 gewonnen, wenn du so willst.
Also. Ja, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist natürlich, wenn du ihn schon auf den Kicker gehabt hattest, sagst du, willst diesen Wechsel provozieren, dann sagst du, guck mal, 5 Dinger, mit dem haben wir jetzt kassiert, und jetzt wechseln wir den Foster jetzt als neue Nummer 1 ein. Mhm. So. Da kannst du natürlich argumentieren nach außen hin, was nicht die schöne Art und Weise ist, glaube ich, aber du könntest theoretisch so politisch irgendwie versuchen anzugehen. Ne? Mhm.
Ja, wobei es natürlich auch sehr schwierig ist, irgendwie dein Mannschaftskapitän, erfahrenen Spieler, der irgendwie seit über 10 Jahren dort im Verein spielt und auch seine Sache eigentlich mal gut macht, dort irgendwie so politisch rauszuziehen und dann irgendeinen Fraser Foster dort irgendwie reinzustellen, der auch, glaube ich, Ende 30 ist oder so, oder Mitte 30.
Vielleicht hat er auch einfach Rulo Ries gesagt, ich habe Jungs gerne jetzt.
Warte, zwickt. Ja, genau. Macht den Scheiß alleine, genau.
Was man dir wollt, ich gehe jetzt raus. Naja,
ja, das stimmt.
So ist es. Nee, sehr schön. Genau. Ansonsten, ne, nochmal vielleicht zum Abschluss, ne, Leverkusen, einzige Mannschaft, die Europa noch ist.
Stimmt, hast recht, ja. Ne? Jetzt geht's dann gegen Roma, Ancelotti, Mourinho gegen Xabi Alonso.
Mourinho Leverkusen, dass man das nochmal irgendwie erlebt. Das ist,
Vor 10 Jahren war er bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth in der Trolley-Arena und hat dann Dortmund irgendwie beobachtet.
Sehr cool.
genau, zum Abschluss noch, weil wir gerade Ben Fraser Forster besprochen haben, da kann ich nur noch einmal diesen YouTube-Account von Ben Foster, der aktuell Keeper bei Wrexham AFC ist, empfehlen. Cycling GK heißt er, glaube ich. Hat jetzt neulich beim letzten Spiel von Wrexham AFC dort so eine Buddycam sich draufgeschnallt auf sein Trikot. Also er macht ja generell, ich glaube, viele kennen ihn ja noch, der hat damals immer so seine GoPro hinten in sein Tor reingelegt und hat dann immer seinen ganzen Championship- und Premier League-Alltag so mitgefilmt. Mhm. War sehr, sehr interessant, was coole Insights waren. Diesmal hat er sich das beim Spiel, in dem Wrexham dort die Meisterschaft feierte, hat er sich so eine Bodycam draufgeschnallt und während des Spiels ging die auch einmal ab und hat sie dann während des Spiels wieder gefixt und hat dann noch während des Spiels irgendwie dort in die GoPro reingequatscht und hat dann so noch die Sponsoren erwähnt. Also es war sehr, sehr skurril zu sehen, wie er dort schnell einfach umgeswitcht hat zwischen, ich bin jetzt hier ein Profi und ich bin jetzt hier irgendwie so ein Influencer oder ein Content Creator. kann ich jeden und jeder auf jeden Fall empfehlen, die sich so ein bisschen dafür interessieren, wie denn so ein Alltag von so einem Profi oder in dem Fall Halbprofi da anfühlen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Das muss man als Verein auch erstmal mitmachen, ne?
Definitiv, aber ich glaube, bei Wrexham ist ja dieser Verein, der von Ryan Reynolds dort unter anderem mit aufgekauft worden ist. Gibt es auch so eine wunderbare Doku auf Disney Plus über die. Und da passt es, glaube ich, ganz gut rein, dass man da auch so einen Keeper hat, den sie jetzt irgendwie für ein halbes Jahr nochmal geholt haben, weil sich der Stammkeeper verletzt hat. Und ja, Foster ja auch aus Wrexham kommt, war ja sein erster Verein. Deswegen ist es irgendwie ganz, ganz cool, aber mal wirklich, ich fand es einfach noch krass, wie er es einfach geschafft hat, so einfach umzuswitchen zwischen, ich bin jetzt hier, ich sage jetzt auch den Sponsor, nachdem ein Tor geschossen wurde, und bammel mir wieder meine Bodycam ordentlich auf. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Ja, sehr cool, ich glaube, aber dass die Schiedsrichter nichts gesagt haben mit der Bodycam, ne? Das wundert mich dann eigentlich, ne? Aber wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
Ja, fünfte Liga, weiß nicht, also wann das bei euch dann mal der Fall ist, wenn einer deiner Keeper sowas macht.
Meine machen das nicht. Also bei uns in der vierten, ich glaube, bei uns achten ja schon darauf, dass die Stutzenfarbe ja die richtige ist, ne? Und dass du nicht zu viel getaped hast und zu viel weiß hast. Und mein Gott, da sind die Schiedsrichter sehr kleinig, ne? Das ist deswegen, das würde bei uns wahrscheinlich dann nicht gehen in der vierten Liga. Ja.
Schade, ich würde es sehr gern irgendwie mal sehen oder da irgendwas mal.
Ich kann mal so auf der Trainerbank das mal mitnehmen, so, und dann.
Ja, genau. Ja. Da legt das hinten sich immer ins Tor rein, also.
Ja, die Hintertor-Kamera haben wir natürlich auch, ne? Weil die liegt da nicht so drin, sondern die haben wir natürlich auch.
Ja, also, aber zu Analysezwecken, da nehme ich Analyse, dann. Nicht, dass ich halt irgendwelche zwei solche Podcasts oder einen so einen Podcast darüber lustig machen kann, dass da eine Kamera hinten drin liegt.
Sehr cool.
Genau. Gut, Adam, dann haben wir es, glaube ich, wieder geschafft, haben wir noch ein paar Minuten rausgeholt hier für die Community. Ich danke dir vielmals, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, und ja, freue mich dann schon auf das nächste Mal. Nächste Woche, kann jetzt schon mal sagen, ist vermutlich kein Podcast, ist ja noch 1. Mai das Wochenende. Ja, wird dann quasi erst in 2 Wochen wieder alles dabei sein. Dann dürfte Johannes mal wieder mit da sein. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in Bälde, liebe Community. Ja,
vielen Dank wieder. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!